Ja, wir werden Jünger. So haben wir unsere Predigtreihe betitelt, die wir schon einige Wochen miteinander durchführen. Und es ist ja auch einer der beiden Schwerpunkte in unserer neuen Vision, von der Erich vorhin gerade gesprochen hat. Nämlich, dass wir Jünger werden wollen und darin wachsen wollen. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, was wir bisher so erfahren haben in dieser Predigtreihe, weil wir heute den Abschluss dazu haben werden. Und was Jesus auf dem Herzen liegt, wenn er an Menschen denkt und wenn er als Sohn Gottes gerne Jünger haben möchte. Und ich möchte es in zwei Dingen zusammenfassen. Das Erste, das Wichtigste zuerst, ihr könnt es hier vorne mitlesen mit dem nächsten Bild. Das Wichtigste zuerst heißt Jünger sein. Nicht Leistung bringen, sondern Jünger sein. In der Nähe Jesus sein. Hier ein Zitat dazu. Eine intime Gemeinschaft mit Jesus pflegen und seine Nähe suchen ist die erste Priorität und die Kraftquelle eines jeden Jünger Jesu. Und das haben wir gesehen, dass Jesus das Wichtigste ist. Erinnert ihr euch? Jesus rief zu sich, wen er beständig in seiner Nähe haben wollte. Markus 3 haben wir miteinander angeschaut. Christine hat über das Thema gepredigt, dass Jesus sagt, bleibt in mir und ich in euch. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 15. Bleibt in mir und ich in euch. Mein Kollege Armin Müller hat darüber gepredigt, dass die selig sind, die geistlich arm sind, das heißt, die bedürftig sind. Und wenn ich bedürftig bin, dann bin ich abhängig. Und wenn ich abhängig bin, dann brauche ich den, der mir meiner Bedürftigkeit aufhelfen kann, weiterhelfen kann. Und das ist der erste Satz in der Predigt, in der Bergpredigt Jesu zu seinen Jüngern. Selig sind, die geistlich arm sind, die bedürftig sind und bedürftig bleiben. Also bleibt in meiner Nähe, habt diese intime Gemeinschaft mit mir. Das ist ihre erste Priorität und die Kraftquelle eines jeden Jüngern. Ich finde es immer wieder echt herausfordernd. Ich finde es immer wieder, aber auch unabdingbar. Ja, ich brauche diese Nähe zu Jesu, um daraus auch Kraft zu schöpfen, Geborgenheit zu schöpfen, Sicherheit zu bekommen, Mut zu bekommen, als Jünger weiterzumachen. Und dem gilt es immer wieder nachzuspüren. Es gilt es auch immer wieder mal neu durchzubuchstabieren, weil das Leben einfach immer wieder Höhen und Tiefen kennt. Und das müssen wir gemeinsam tun und auch jeder für sich selbst an dieser Stelle immer wieder tun. Bist du in den letzten Wochen in dieser Sache weitergekommen? Darf ich dich so persönlich klar fragen? Wir predigen ja nicht nur einfach, damit man was gehört hat. Wir predigen, damit das Wort Gottes in unserem Leben Gestalt gewinnen kann, in meinem Kopf Gestalt gewinnt, in meinem Herzen, bis in meine Füße, in meine Hände hinein. Bist du in den letzten Wochen dazu weitergekommen? Wenn du sagst, ich habe gar nicht alle Predigen gehört, dann bitte hör diese Predigten nach. Wir wollen in der Jüngerschaft weiterkommen. Das ist das Herzensanliegen Jesu für seine Gemeinde, für dich und für mich. Tu es um Jesu Willen und beschäftige dich mit dem, was Jesus im Thema Jüngerschaft auf dem Herzen liegt. Und das Zweite ist dem zwar nachgeordnet, dem Ersten, aber ebenso ein Herzensanliegen Jesu. Jünger Jesu machen. Das eine ist ein Jünger Jesu sein, in dem Sein eines Jüngers zu leben, und das andere ist Jünger Jesu machen. Das große Herzensanliegen Jesu ist es, uns zu befähigen und so zu formen, dass wir als Jünger andere zu Jünger Jesu machen können, welche wiederum dann weitere Personen zu Jüngern machen. Erich hat in der letzten Woche davon gesprochen und schon darauf hingewiesen, wie Jesus Menschen geformt hat und geprägt haben in die Jüngerschaft hinein. Und der Jürgen Heimann, einer unserer Ältesten, hat ja vorhin, erinnert euch, im Interview mit dem Erich erzählt, wie Gott ihn geprägt hat und geformt hat in die Jüngerschaft hinein. Und dass es ihm bei ihm sehr stark über das Lesen geht, gute Bücher zu lesen. Und so hat Gott ganz unterschiedliche Wege, aber er möchte dich und mich formen und prägen. Und so hat er auch seinen Jüngerkreis, diesen bunten, illustren Haufen, geformt, dass sie im Lauf der Zeit als Jünger Segensträger werden konnten. Das ist das Zweite. Jesu Jünger machen und dass die Menschen, die dann zu Jüngern gemacht wurden, wieder andere zu Jüngern machen. Heute soll es abschließend noch einmal darum gehen, um die Frage, ich oder du, wir als Jüngermacher. Wir haben gehört, dass Jesus ein Jüngermacher ist. Aber ich und du und wir auch ein Jüngermacher. Ich weiß nicht, wenn du diese Aussage so hörst, ich ein Jüngermacher, was du davon hältst. Aber ich kann dir eines jetzt schon sagen, Jesus hält eine ganze Menge davon. Auch in Bezug auf dich ganz persönlich. Schauen wir mal in den heutigen Predigttext hinein, Matthäus 28, ab Vers 16 folgend. Ihr könnt es hier vorne mitlesen. Da lesen wir, die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie befohlen hatte. Und als sie ihn, also Jesus, sahen, warfen sie sich nieder, einige aber zweifelten. Jesus trat zu ihnen und sprach, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Und seid dessen gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Matthäus 28, Vers 16. Oder wie Martin Luther sagte, Matthäi zum Letzten. Und genau das ist es. Es sind die letzten Worte im Matthäus Evangelium. Es ist Matthäi zum Letzten, was wir hier lesen. Und das sind natürlich dann Abschiedsworte. Und wenn Abschiedsworte, wenn man sie hören, wenn man sie mitbekommt oder wenn du selbst mal Abschiedsworte überlegt hast, dann merkt man, da achtet man darauf, was man gesagt haben möchte. Was man möchte, dass es in den Ohren derer, die jetzt einem wichtig sind, dass sie meine Worte hören, dass sie das gut aufnehmen können, dass es sich im Herzen verankert und dass es auch ihren Lebensalltag ein Stück weit prägt. Ich hatte diese Tage ein Telefonat mit einem befreundeten Ehepaar und als wir so telefoniert haben in einer bestimmten Sache, habe ich gemerkt, wir sind auf einer Autofahrt. Und ich habe sie so gesprochen, Mensch, ihr seid ja gerade im Auto unterwegs, wo kommt ihr denn her, wo fahrt ihr hin? Und dann haben sie mir erzählt, ja, sie kommen gerade von einer Trauerfeier, eine gute Freundin ist überraschend gestorben. Und so überraschend sie aber gestorben ist, hat sie doch das aufgeschrieben, was ihr wichtig ist. Und dann hat die Frau, mit der ich so eine Beziehung habe, die hat dann gesagt, weißt du, sie hat aufschreiben lassen und der Pastor musste das vorlesen. Also die Verstorbene hat gesagt, ich habe materiell nicht viel zu vererben, aber ich möchte euch an das geistliche Erbe erinnern, das uns versprochen ist bei Jesus. Und das hat mich berührt, das fand ich klasse. Ich habe nicht so viel Materielles an euch zu vererben, aber ich möchte euch an das geistliche Erbe erinnern, das wir bei Jesus haben. Und da musste der Pastor weiter vorlesen, ich sage es nur sinngemäß. Ich wünsche mir, er hat die Verstorbene aufschreiben lassen, dass ihr alle dieses geistliche Erbe auch antretet und dass wir uns bei Jesus wiedersehen. Er hat die Verstorbene materiell nicht viel weiterzugeben. Das ist uns oft so wichtig beim Erben, oder? Aber das geistliche Erbe ist eigentlich das Zentrale, das Wichtigste im Leben. Dass uns bei Gott in der Ewigkeit erwarten, dass wir da antreten. Und ich möchte, dass ich euch, die ich euch liebe, dort einmal auch wiedersehen darf. Mich hat es beeindruckt. Ich werde das mit einbauen in meinem Ordner, wo ich darüber nachdenke, wie ich das Ende meines Lebens gerne haben möchte an dieser Stelle. Aber seht ihr, so ist es bei Jesus auch nicht. Man möchte, dass Abschiedsworte ins Ohr gehen, dass die Menschen es verstehen, dass es im Herzen bewegen und sich verankert und dass es ihr Lebensalltag prägt. Und so ist es bei Jesus hier an dieser Stelle auch. Bevor ich zum Vater gehe, ihr meine lieben Jünger, ich will euch noch etwas sagen, ich will euch noch etwas ins Ohr legen, ins Herz legen, ich möchte euch noch etwas mitgeben für euren weiteren Lebensweg, für deinen weiteren Lebensweg mit dir. Und so kommen diese Worte zustande, Matthäi zum Letzten. Und jetzt gleich zu Beginn etwas wieder Bemerkenswertes. Der Intro in diese Abschiedsworte Jesu ist schon sehr, fordert unsere Aufmerksamkeit, aber ganz kurz nur an dieser Stelle. Wir lesen, ihr könnt es ja vorne sehen, es waren nur noch 11 statt 12. Matthäus schaut ganz genau hin, nicht? Es waren nur noch 11 statt 12. Klar, ein Jünger ging verloren, Judas Iskariot. Ein schmerzlicher Bruch im Jüngerkreis. Aber wisst ihr, solche Brüche im Jüngerkreis, die wehgetan haben, die kannten die Jünger. Auch schon aus den letzten 3 Jahren. Brüche gab es da allenthalben. Nicht Einbrüche, Versagen. Petrus fällt uns ein, Zerbrüche, dass sie sich gestritten haben, wer ist der Größte, Abbrüche, an Karfreitag haben sie sich alle verdrückt. Also Brüche im Leben des Jüngerkreis war an der Tagesordnung an dieser Stelle. Und das steht allen auch noch vor Augen oder steckt ihnen noch in den Knochen, in ihren Jüngerseinsknochen an dieser Stelle. Aber wisst ihr was, Jesus gibt die 11 Jünger nicht auf. Er gibt sie nicht auf. Und er gibt auch dich nicht auf. Er gibt auch mich nicht auf. Egal wie tief, egal wie häufig die Brüche in deinem Glaubensleben oder deinem Jüngerschaftsleben sein mögen. Jesus gibt die 11, er gibt uns nicht auf. Er bestellt die Jünger zu sich, lesen wir hier. Das heißt, er ruft dich und mich zu sich. Er will dich wieder, so wie die 11 Jünger, in seiner Nähe haben. Wisst ihr, was das heißt? Jesus glaubt weiterhin an dich und an mich. Jesus glaubt an die 11 und er glaubt auch an uns. Ich finde das fantastisch. Ich finde es so tröstlich und ermutigend. Und die Reaktion der 11, schaut man hier vorne, als sie ihn sahen, Jesus den Auferstandenen, warfen sie sich nieder, einige aber zweifelten. Matthäus beschönigt hier nichts, er hätte ja schreiben können, als sie ihn sahen, warfen sie sich nieder und beteten sie ihn an. Aber das steht nicht hier. Ja, es steht da, dass sie sich niedergeworfen haben, aber einige zweifelten. Welch ein Bild, oder? Könnt ihr euch das vorstellen? Die einen Jünger fallen auf die Knie oder sie heben die Hände, wie wir es mittlerweile auch tun in der Lobpreiszeit, und beten Jesus an. Und die anderen Jünger können ihre Zweifel nicht einfach wegknien. Und sie schlagen sich vielleicht eher die Hände vors Gesicht, weil sie mit der Situation nicht klarkommen. Welch ein Bild, dass die Jünger hier in der Gegenwart des Auferstandenen Jesus weitergeben, oder? Und ich habe mich gefragt, ähnelt dieses Bild, das wir jetzt hier so vor Augen haben, bei Matthäus zum Letzten, ähnelt das nicht manchmal auch so meinem ganz persönlichen Glaubensleben oder unserem Glaubensleben? Zum Beispiel, wenn wir in der Gegenwart Jesu in der Lobpreiszeit hier stehen. Es wäre jetzt interessant, durch die Reihen zu gehen und zu fragen, wer von euch konnte seine Zweifel heute Morgen nicht wegknien? Wer hätte vielleicht am liebsten die Hände vors Gesicht geschlagen? Und wer hat wirklich mit freudigem Herzen die Hände gehoben, hat gesagt, wenn es in unserer Gemeinde Sitte wäre zu knien, dann wäre ich heute auf die Knie gegangen, hätte Jesus angebetet. Wisst ihr, ich glaube, es ist immer so ein Mischmasch, immer so eine Mischung, wie damals im Jüngerkreis, so auch letztendlich bei uns. Von Zweifel umgeben, mitten in der Anbetung, im Jüngersein verunsichert. Wie tröstlich, oder? Aber so dürfen wir in der Gegenwart Jesus sein und uns auch aushalten, ihr Lieben. Er bestellt die 11 zu sich in ihrer Zerrissenheit zwischen Vertrauen und Mutlossein, zwischen Anbetungsfreude und Angefochtensein, zwischen Glaube und Misstrauen. Und wisst ihr, was ich das Schöne finde? Genauso sind wir bei Jesus richtig. Genauso will er uns bei sich haben. Jesus glaubt und vertraut weiterhin an uns. Nehmen wir das vielleicht ganz neu mit, dass ich in meinem Jüngersein nicht besser, nicht perfekter, nicht frömmer, nicht heiliger sein muss, um bei Jesus gern gesehen zu sein. Sondern lass dich einfach neu in seine Nähe rufen. Mit dem, wie du gerade bist. Egal, wie es um dein Jüngersein bestellt ist, denke daran, Jesus bestellt dich in seine Nähe. Und wenn uns das klar geworden ist, dann dürfen wir jetzt hier mit Matthäus den Blick von Jesus wegwenden, von den Jüngern wegwenden, auf Jesus Christus. Einen Perspektivwechsel vornehmen. Das tut nämlich auch unser Predigttext. Ihr habt es mit dem nächsten Bild. Weil jetzt kommt Jesus auf diese Abschiedsworte zu sprechen, die ihm auf dem Herzen liegen und die er möchte, dass die Jünger sie ins Ohr kriegen, ins Herz nehmen und in ihr Leben verankern. Und Jesus setzt zuerst einen wichtigen Rahmen. Wer sich schon mal mit Matthäus, dem letzten Worten hier beschäftigt hat, der weiß das, dass Jesus einen Rahmen setzt. Und dieser Rahmen, ihr könnt es ja vorne sehen, hat einmal mit einer Aussage zu tun, die die Allmacht Jesu betonen und dann am Ende eine Aussage, wo Jesus seine Allgegenwart, seine Präsenz den Jüngern zusagt. Die Allmacht, mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Und eingerahmt der Auftrag dann am Ende mit der Allgegenwart Jesu, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus setzt einen Jesus-Rahmen um den Auftrag, den wir nachher gleich noch anschauen wollen. Aber dieser Auftrag Jesu ist eingerahmt in zwei wunderbare Aussagen. Erstens, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wollen wir mal ganz kurz neu drüber nachdenken, was das heißt. Dass Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das griechische Wort heißt Exousia für Macht oder besser gesagt Vollmacht. Für was hat Jesus vom Vater im Himmel Vollmacht bekommen? Wenn er so jetzt durch die Evangelien durchgeht, Geschichten, die euch einfallen. Für was hat Jesus Vollmacht bekommen? Zum einen hat er Vollmacht bekommen, Sünden zu vergeben. Das war den Pharisäern ein Dorn im Auge. Nur Gott allein kann Sünden vergeben. Was machst du dir an, der Sohn des Zimmermanns Sünden zu vergeben? Aber nein, Gott, der Vater, hat seinem Sohn Jesus Christus die Vollmacht gegeben, Sünden zu vergeben. Er hat ihm die Vollmacht gegeben, Menschen zu heilen und freizusetzen. Er hat ihm die Vollmacht gegeben, zu lehren und Gottes Wort so zu predigen, dass die Menschen gewusst haben, hier redet einer Worte, die sind nicht von uns. Die sind von einer ganz anderen Qualität und aus einer ganz anderen Ebene. Und er hat die Vollmacht gehabt, Jesu Christi, die Werke des Teufels zu zerstören. Einst hatte doch der Teufel Jesus mal auf einen Berg geführt. Matthäus 4. Und eine der Versuchungen des Teufels, du, schau mal ins ganze weite Land. Und schau auf die ganze Erde. Das alles gebe ich dir, wenn du mich anbetest. Und Jesus widersteht mit dem Wort Gottes dieser Versuchung. Jetzt steht Jesus wieder auf einem Berg in Galiläa. Er sammelt die Jünger zu sich. Und er sagt jetzt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wisst ihr, und diese Macht ist ihm nicht vom Teufel verliehen. Diese Macht ist ihm von Gott, dem Vater, verliehen. Und diese Macht, die Jesus jetzt hat, die geht weit über das hinaus, was der Teufel ihm versprochen hatte. Der Teufel hatte ihm nur versprochen, die Macht aller Reiche dieser Welt zu geben. Aber Gottes Vollmacht, die er seinem Sohn gibt, heißt, ich gebe dir alle Macht auf Erden und im Himmel. Weit mehr als das, was der Teufel je versprochen hat. Meine Jünger, setzt auf meine Vollmacht, würde Jesus, denke ich, sagen, die ihr euch so oft ohnmächtig fühlt und schwach seid. Lernt meiner Vollmacht mehr zu vertrauen und schaut nicht so sehr auf eure Schwäche und auf eure Ohnmacht. Und dann zweitens, Jesus sagt, ich bin allezeit bei euch, jeden Tag, seine Präsenz, seine Gegenwart. Ich weiß nicht, ich sage manchmal vielleicht auch zu einem einen oder anderen von euch, oder vielleicht kennt ihr das auch, du, in Gedanken bin ich bei dir. Ja, das ist schön und gut, aber das ist nicht das, was Jesus hier sagt. Und es ist schon gar nicht, dass es heißt, ja, hier ist der Auftrag und jetzt schaut mal zu, wie er damit zurechtkommt. Ich glaube an euch. Nein, Jesus ist ganz nah dabei, bei seinen Jüngern. Er ist präsent bei ihnen, in ihnen. Ich lasse euch nicht allein, ich bin bei euch. Wie kann Jesus bei uns auf der Erde sein, wenn er doch nun gleich durch seine Himmelfahrt zur Rechten Gottes sitzen wird und dort oben in der Herrlichkeitswelt Gottes sein wird? Wie kann er zugleich auf dieser Erde sein? Die Antwort liegt darin, dass Jesus uns selber sagt in seiner Abschiedsrede in Johannes Evangelium, Kapitel 14, ich muss uns zitieren, da sagt er, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Ihr kennt ihn, meine Jünger, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Also die Präsenz Jesu in unserem Jüngerschaftsleben ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist bleibt in euch und wird mit euch leben. Ich möchte es dabei einmal bewenden lassen, aber das wollen wir doch einmal neu mitnehmen, was diesen Rahmen anbelangt. Ihr Jünger Jesu, vergesst es nicht und lasst uns danach leben, auch wenn wir uns so oft schwach fühlen, wir dürfen der Kraft Christi gewiss sein. Und das Zweite, dass Jesus sagt, ich lasse euch nicht wie Waisen alleine zurück, sondern ich bin bei euch jederzeit. Und vor allen Dingen auch dann, wenn es um das geht, was ich euch nun auftrage. Der Auftrag Jesu. Also der Rahmen ist gesetzt, der Jesu-Rahmen ist gesetzt, jetzt folgt der Auftrag. Und dieser Auftrag fängt mit einem wunderschönen Wörtchen an, das man leicht überlesen kann. Im Deutschen wird es übersetzt mit darum. Und wir könnten auch sagen, weil dem so ist. Weil dem so ist, dass mir Jesus alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist, weil dem so ist, dass ich alle Tage bei euch bin, weil dem so ist, darum, und jetzt kommt der Auftrag, mache zu Jüngern alle Völker. Also die Allmacht Jesu und die Allgegenwart Gottes, Jesu, ist Grundlage für das, was es heißt, nun den Auftrag anzunehmen und wahrzunehmen, andere zu Völkern Jesu zu machen. Zurück zum Thema, ich ein Jüngermacher, du ein Jüngermacher. Wie geht es dir damit? Wie geht es dir damit, nachdem, wie wir jetzt vorgegangen sind? Vielleicht sagst du dir, Jesus, ist alles schön recht und gut. Ich danke dir für die Erinnerung, im Grunde habe ich es auch schon gewusst. Deine Allmacht, die gilt uns und deine Allgegenwart, habe ich auch gehört und weiß ich, theoretisch alles klar. aber trotzdem ich ein Jüngermacher? Jetzt mal ganz ehrlich, ist das nicht eigentlich Chefsache? Ist es nicht eigentlich besser, wenn du das alleine übernimmst? Oder zumindest dein Bodenpersonal, die sind doch ausgebildet. Warum haben die denn 5 Jahre Theologie studiert oder vielleicht noch einen Doktortitel dran gehängt? Die sind doch ausgebildet, lass die das doch machen. Aber Jesus spricht zu ganz einfachen Leuten, die in ihrem Beruf toll sind, ein Fischer, ein Zimmermann oder ein Zöllner. Aber er spricht zu Leuten, die nie groß über Jerusalem hinweggekommen sind, schon gar nicht in andere Länder. Schauen wir erst einmal, wie das gehen kann, Jünger zu machen. Woher soll ich Zeit, Kraft und Wissen nehmen, um Jesu Jünger machen zu können? Schauen wir einmal den Auftrag miteinander kurz an. Der Auftrag lautet also, mache zu Jüngern, und das erste heißt gehend. Oder anders gesagt, Menschen zeigen, Jesus liebt die Menschen, oder ganz persönlich, Jesus liebt dich. Der Auftrag ist so aufgebaut, dass es einen Imperativ gibt, nicht mache zu Jüngern, und dann gibt es 3 Partizipialsätze, das heißt, die das dann erklären. Also mache zu Jüngern, indem ihr hingeht, indem ihr die Lebenswirklichkeit der Menschen aufsucht, indem ihr dahin geht, wo die Menschen leben und wo sie sich aufhalten. Hingehen, zeigen, dass Menschen sie liebt. Interessiere dich ehrlich von Herzen für das Leben anderer Menschen. Nicht aufgesetzt oder nicht aus Pflicht heraus. Aber ich kenne auch Phasen in meinem Leben, vielleicht habt ihr auch schon Christen so erlebt, die das eigentlich, dieses Hingehen zu den Menschen irgendwie so nur aus Pflicht heraus machen, nicht? Ja klar, Jesus will es, also mache ich's. Aber im Herzen habe ich nicht die Freude dazu und im Herzen habe ich auch nicht die Überzeugung dazu. Ich mache es aus Pflichtbewusstsein. Und genauso kommt es beim anderen an. Es kommt nicht von Herz zu Herz. Oder wenn ich es halt nur aus frommen Überzeugungen mache und dann halt die entsprechenden Bibelverse dem anderen, wenn ich das so sage, wie ein Waschlappen um die Ohren haue, dann kommt es nicht so an, wie Jesus es sich gedacht hat. Ich interessiere dich von Herzen für das Leben der anderen, warum es ihm so geht, wie es ihm geht, warum er so denkt, wie er denkt, warum er das macht, wie er es macht. Und dann wirst du erleben, dass irgendwann der andere sich auch interessiert für dein Leben. Und für das, warum du glaubst, warum du mit Jesus lebst. Und dann seid ihr auf einer Ebene, wo man einander auch in Glaubensfragen begegnen kann. Darum geht es ihm. Hingehen von Herzen. Klaus Douglas, Pfarrer mittlerweile, glaube ich, in Berlin, der hat einen Satz geprägt, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Zitat, Kirche ist heutzutage nicht mehr durch den Begriff Sendung gekennzeichnet, sondern durch den Begriff Sitzung. Wir sitzen, wir reden, wir beten, wir warten und bleiben weiter sitzen und sagen, komm zu uns. Das ist aber nicht das, was Jesus will, nicht. Das ist die alles entscheidende Frage. Wie können wir wieder mehr das tun, wozu Jesus uns beauftragt? Jetzt das Zweite, was Jesus anspricht. Wir machen nachher gleich noch die Praxis am Ende. Jetzt machen wir erstmal ganz kurz, gehen wir durch, worum es Jesus geht, dass wir es nochmal ganz neu wieder verstehen. Der Auftrag, mache zu Jüngern, also erstens hingehend, Menschen zeigen, du, Jesus liebt dich. Und zweitens taufen, Menschen zeigen, dass sie das ausdrücken, dass sie selbst Jesus lieben gelernt haben und ihn lieben. An dieser Stelle. Was hat es denn mit der Taufe im Neuen Testament auf sich? Eine Taufe im Neuen Testament drückt aus, dass ein Mensch von Jesus gehört hat. Dass er davon gehört hat, wie er gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat am Kreuz für dich, für mich, wer Jesus ist. Und dass er dann gemerkt hat, diesem Jesus, der so viel Interesse, so viel Liebe für mein Leben hat, dem will ich mich persönlich zuwenden. Und nachdem er sich ihm persönlich zugewandt hat und wir würden sagen zum Glauben gekommen ist, dass er dann sagt, mein altes Leben ohne Gott ist vorbei, ich stehe jetzt in einem neuen Leben zu Jesus und das findet Ausdruck in meiner persönlichen Taufe. Das zeige ich jetzt, indem ich mich auf den Namen, wie sagt Jesus, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes taufen lasse. Und im Neuen Testament wurde das durch Untertauchen gemacht, nicht? Und das alte Leben ist beerdigt und ich stehe, zack, hochgeholt, stehe in einem neuen Leben. Und wisst ihr, die Taufe nach dem Neuen Testament ist keine Erwachsenentaufe. Es ist aber auch keine Säuglingstaufe. Es ist eine Glaubenstaufe. Eine Gläubigentaufe. Der zum Glauben gekommen, der lässt sich taufen. Das heißt, es ist der Abschluss eines Weges, eines Prozesses. Von Jesus hören, von Jesus begeistert sein, in allen Auseinandersetzungen Jesus aufnehmen ins Herz und dann Ausdruck geben und sagen, jetzt lasse ich mich, hier ist unser Taufbecken unterm Klavier, hier lasse ich mich taufen. Es ist also ein Abschluss eines begleitet worden Seins von anderen, die dann Ausdruck bekommt in meiner Taufe. Das heißt, wenn Jesus hier sagt, taufend, dann denke ich, dass er nicht nur allein den Taufritus meint. So nach dem Motto, ah ja, ich mache Jünger, indem ich halt diese 5 Minuten mit dem Taufbecken mit ihm mache. Ich glaube, das ist zu verkürzt gedacht an dieser Stelle. Ich glaube, dass es eher den Prozess meint, den anderen so zu begleiten, bis er seinem Glauben an Jesus durch die Taufe Ausdruck verleihen will und kann. Das heißt, Menschen zu Jüngern machen, heißt zu ihnen hingehen in ihre Lebenswirklichkeit und sie dort abholen und zu begleiten, dass sie zum Glauben kommen und ihrem Glauben Ausdruck verleihen durch die Taufe. Und jetzt das Dritte dann noch, wenn sie zum Glauben gekommen sind, mache zu Jüngern heißt, sie dann lehrend zu begleiten. Menschen zeigen, du lerne das zu leben, was Jesus liebt, was er uns geboten hat, was er für gut hält, was er für richtig hält in einer gefallenen Welt. Lehrt sie halten alles, was ich euch geboten habe. Wir müssen die Menschen, die zum Glauben gefunden haben, an die Hand nehmen. Wir dürfen sie nicht im Regen stehen lassen. Helft ihnen, im Glauben zu wachsen. Sei ein Lehrer. Glaub mir, jeder von uns, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, ist ein Lehrer, hat Fähigkeiten zu lehren. Auf deine ganz individuelle Art und Weise. Ich nenne nachher gleich noch ein Beispiel. Du kannst ein Lehrer sein für andere, die noch nicht so weit im Glauben sind oder auf dem Weg des Glaubens erst sind. Du kannst ihnen helfen, Durchbruch zu stabilieren, was es heißt, nach dem Wort Gottes zu leben in den Fragen des Alltags. In den manchmal ganz banalen Fragen des Alltags. Wie kann man das umsetzen, was Jesus für gut hält? Jünger sein heißt erstmal auch, ich bin ein Lernender und ein Lehrer zugleich. Das hört sich paradox an, aber genau das ist es. Ein Lehrer zu sein, aber auch ein Lernender zu bleiben. Und jetzt teile ich euch mal eine Beobachtung mit. Ich weiß nicht, ob ihr die teilen würdet, aber ich sage es mal so ein bisschen pointiert. Es gibt Christen, die wollen immer nur Lernende bleiben. Fütter mich, gib mir, schenk mir, fütter mich neu mit geistlicher Nahrung. Immer nur Lernende bleiben. Aber die kommen nie dahin, dass sie mal Lehrer werden und Verantwortung übernehmen für andere. Und sei es nur für eine Person. Wisst ihr, was ich meine? Und da gibt es die anderen, die sich nur noch als Lehrer sehen, aber nicht mehr Lernende bleiben. Und dann im Lehrer sein, so eine Art Oberlehrerhaft eigentlich nur rüberkommen zu den anderen. Warum? Weil sie nicht mehr Lernende sind, wo sie sich auch wieder mal hinterfragen lassen müssen. Wo Neues in ihre Glaubensgedankengut hineinkommen muss. Und beides ist ungesund. Immer nur Lernender zu bleiben oder jetzt den Oberlehrer zu spielen. Und nicht mehr lernbereit zu sein. Für ein gesundes Christsein, für ein gesundes Jüngerschaftssein gehört beides dazu. Werde Lehrer, übernimm Verantwortung für andere und bleib ein Lernender. Ich möchte uns deshalb Mut machen, wenn wir schon über Jüngerschaftsbeziehungen reden, such dir einen, von dem du profitierst. Also jetzt in der damaligen Terminologie bei Jesus würde man sagen, such dir einen Rabbi. Such dir einen Lehrer, wo du merkst, bei dem, wie der den Glauben durchbuchstabiert hat, wie er ihn gelebt hat über all die Jahre, da könnte ich was profitieren für mein Leben. Und dann frag ihn. Sag mal, wie hast du das gemacht, diese Krankheit durchgestanden? Wie hast du das beruflich gemacht? Ich habe mal gehört, du hattest auch einen schwierigen Vorgesetzten. Wie bist du damit zurechtgekommen? Wie habt ihr das mit euren Kindern gemacht? In eurer Zeit, sie zu erziehen, dass sie charakterlich und sonst wie, ihr wisst, was ich meine, haben wir auch so viele Fragen. Und das Zweite, such dir einen, in den du investieren kannst. Spannende Frage, oder? Das trauen wir uns oft nicht. Aber such dir einen, den Gott dir zeigt, in den sollte ich investieren, damit er im Glauben und in der Jüngerschaft weiterkommt. Glaub mir, du hast mehr zu bieten, als du dir zutraust, und es liegt mehr an geistlichen Schätzen in dir, als du vielleicht wahrhaben willst. Übernimm Verantwortung und frag Jesus, für wen könnte ich ein guter Lehrmeister oder Lehrmeisterin sein? Fassen wir kurz zusammen und dann kommen praktische Impulse. Hier nochmal, ich ein Jünger, Macher an dieser Stelle, so unser heutiges Thema. Jesus würde sagen, ja, ganz klar, ja, machet's zu Jüngern. Und zwar, denkt daran, ich setze euch den Rahmen, mir ist alle Macht gegeben, ich bin alle Zeit bei euch. Und dann macht es so, indem er zu den Menschen hingeht und zeigt, dass ich sie liebe. Dann macht es so, dass er sie begleitet, bis sie ihrem Glauben durch der Taufe Abschluss, einen Ausdruck verleihen, ne? Und meine Liebe und ihre Liebe zu mir zeigen. Und dann macht es so, dass er sie nach der Taufe lehrt, im Jüngerschaftsleben voranzukommen und dass sie das in ihr Leben integrieren, was ich für sie gut halte. Dass sie Gottes Wort leben. Habt ihr euch mal gefragt, wie es den Jüngern ergangen sein ist, als sie diese Worte Jesu zum ersten Mal gehört haben, Matthäi zum letzten? Wie mag es den Jüngern ergangen sein? Wir lesen nichts davon, okay? Außer am Anfang beim Intro, Anbetung und Zweifel. Aber danach lesen wir nichts mehr, als sie den Auftrag gehört haben mit dem Rahmen. Aber ich habe mir so gedacht, wenn Jesus gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben, da könnte ich mir vorstellen, sie sind zusammengezuckt. Boah, Karfreitag steckt noch in den Knochen, das Ostergeschehen müssen wir erst noch verarbeiten und jetzt steht die Himmelfahrt bevor. Also, vielleicht sind sie zusammengezuckt. Machet alle Völker zu Jüngern, da bin ich mir eigentlich fast sicher. Weil keiner von denen ist je 80 Kilometer weitergekommen als damals. Und jetzt sollen wir alle Völker sollen wir zu Jüngern machen. Wir 11, wo einer schon rausgefallen ist. Ich glaube, das haben sie sich nicht zugetraut. Dann hingehen, taufend und lehrend. Okay, Herr, da haben wir einiges von dir gesehen, aber wie sollen wir das wirklich machen? Da fühlen wir uns doch ganz schnell überfordert. Wo ist das richtige Know-how dazu? Und dann, ich bin bei euch alle Tage. Ich glaube, da könnten sie aufgeatmet haben. Ja, das ist schon mal gut. Der Herr ist da, aber der Auftrag ist groß und riesig. Wir sind klein und schwach, aber der Herr ist da. Ach ja, und alle Macht steht uns ja auch noch von ihm zur Verfügung. Wie mag es den Jüngern ergangen sein? Aber wisst ihr, viel wichtiger ist eigentlich, dass ich mich frage oder dass wir uns fragen, wie geht es uns mit dem, wenn wir das neu hören? Und wenn wir sehen, das ist der Auftrag Jesu an uns, an dich und an mich. Fühlst du dich überfordert? Sagst du dir, ich bin verunsichert? Seufzt du, wenn du sagst, ich würde gerne, aber geht nicht? Bist du fragend? Bist du freudig? Oder sagst du dir, praktische Impulse oder Erfahrungen täten jetzt gut. Dann möchte ich euch jetzt zwei nennen zum Abschluss. Eine praktische Ermutigung zum Schluss. Letzten Donnerstag hier war die Abschiedsfeier von unserer Christel, von Christel Backhaus. Mit 81 Jahren ist sie doch unerwartet verstorben. Und hier in diesem Raum saßen ungefähr 80 Personen nachmittags um 3 Uhr, 15 Uhr. Wow, und als ich durch die Räume geguckt habe, saßen nicht nur Senioren da, ihr Lieben. Da saß nicht nur ihr Hauskreis da. Da saß querbeet aus unserer Gemeinde Leute da. Und ich dachte, welch ein Zeichen, die Christel und ihr Mann, der Rudolf, die waren in unserer Gemeinde Mitte da. Obwohl sie schon älter waren und ihr letzten Jahr, glaube ich, durch Corona gar nicht mehr kamen, aus Vorsicht. Nur noch von zu Hause aus dabei waren. Aber die waren in der Gemeinde vernetzt. Die waren in der Gemeinde da. In der Mitte. Das war nicht richtig starkes Zeichen. Das hat sich am Besuch abgezeichnet, ihr Lieben. Und dann wurde mir schon am Familiengrab, wo der Fritz Weidemann die Urnenbeisetzung gemacht hat, da wurde mir vom Rudolf schon eine Frau vorgestellt. Die hieß Annegret. Und diese Frau Annegret war maßgeblich beteiligt, dass die Christel vor über 30 Jahren zum Glauben gekommen ist. Und die Annegret war dann auch hier und sie wurde auch hier nochmal vorgestellt und hat nochmal, wir hatten so eine Runde, wo jeder erzählen durfte, was er an der Christel schätzt, welche Begegnungen er mit der Christel hatte, ja, was ihm einfach so bleibend in Erinnerung ist, wenn er an die Christel denkt. Und da wurde auch auf die Annegret nochmal Bezug genommen, auf diese Frau, durch die die Christel zum Glauben kam. Und ich hatte ja schon im Hinterkopf diese Predigt hingehend, taufend und ach ja, lehrend und dann bin ich nachher, nach dieser Feier, bin ich auf die Annegret zugegangen und hab sie gefragt, sag mal Annegret, wie hast du das gemacht mit der Christel? Und wisst ihr, was sie dann zu mir gesagt hat, das hat mich bewegt, das bewegt mich bis heute. Sie hat gesagt, ich bete jeden Morgen, Herr, zeige mir, für wen du mich heute gebrauchen willst. Und dann hat ihr, was dann mit ihr das gemacht hat, nachdem sie das immer wieder gebetet hat, das fand ich auch noch voll interessant. Sie hat dann zu mir gesagt, weißt du, Hans-Peter, dadurch wird man hellsichtig. Also dann bekommt man eine helle Sicht für das, was Jesus von einem möchte. Und ich dachte, genau so ist es. Man nimmt die Menschen dann anders wahr im Umfeld. Man geht anders durch diesen Tag. Man begegnet den Menschen anders. Und dann hat sie mir erzählt, wie sie Christel begegnet ist. Es war in der Apotheke. Und sie ging in diese Apotheke rein und sie hat die Christel von hinten gesehen und hat nur gedacht, dieser Frau geht's nicht gut. Na gut, das kann man immer denken, wenn man Leute in der Apotheke trifft. Deshalb sind sie in der Apotheke, wenn sie nicht gerade für jemand anders was holen. Aber wisst ihr, weil sie eine helle Sicht hatte, geht es tiefer, nicht? Da hat sie nicht nur rational gedacht, dieser Frau geht's nicht gut, klar, weil sie in der Apotheke ist. Nee, so, sie wusste irgendwie von Gott her, dieser Frau geht's nicht gut und das hole ich jetzt irgendwie reinkommen. Und dann ist sie hingegangen in diese Apotheke und hat einfach gesagt, ich habe den Eindruck, Ihnen geht's nicht gut, oder? Kostet Mut, ne? Aber dadurch ergab sich ein Gespräch, die Christel hat sich darauf eingelassen, verbunden war das Ganze dann irgendwann mit einem Treffen, daraus wurde eine Zweierschaft, dann war die Christel in einer Kleingruppe und mittlerweile hier in der FEG aufgeschlagen und hat sich dann hier taufen lassen. Wisst ihr, im Grunde hat die Annegret genau das gelebt, was Jesus hier als Auftrag uns mitgibt. Nicht? Und das wäre so ein Beispiel, wie man es vielleicht selber auch umsehen könnte. Fang einfach mal mit Gebet an und sag, Herr, ich möchte anders durch den Alltag gehen. Herr, ich bitte dich, zeige mir, für wen wäre ich so, wie ich bin, mit aller Schwachheit in meinem Jüngersein, mit allem Versagen und mit allem Überfordertsein, zeitlich und kräftemäßig, aber für wen könnte ich an diesem Tag einen Unterschied ausmachen? Und dann sagt Jesus, wenn es drauf ankommt, denk dran, mir ist alle Macht gegeben, denk dran, ich bin bei dir. So hat es Annegret erlebt. Ich fand es so bewegend. Ich hätte es so gerne eingeladen. Ich habe gesagt, Annegret, eigentlich musst du das selber erzählen hier. Nicht? Was bringt es, wenn ich das erzähle? Aber sie hatte keine Zeit. Die Enkel hat sie am Sonntag eingeladen gehabt. Und naja, dann habe ich es so gelassen. Habe gesagt, gut, dann, wenn ich es erzählen darf, hat sie gesagt, okay, das will ich machen. Und also vielen Dank, Annegret, falls du zuschaust. Ich hoffe, ich habe alles in deinem Sinne weitergegeben. Da an dieser Stelle. Ja, und dann, was ist mit der Christel passiert, wenn ich das noch zum Schluss sagen darf? Und wir haben so erzählt, was haben wir so wertschätzen, wo ist die Christel uns aufgefallen, indem sie im Christsein unterwegs war. Und ich nenne es mal so drei Dinge. Sie ist aufgefallen als Telefonistin Gottes. Ich nenne es mal so. Wisst ihr, die Christel hatte eine Person, die aus unserer Gemeindemitte, die im Altenheim ist, dort im Rollstuhl sitzt. Und sie hat diese Person jeden Tag angerufen. Jeden Tag angerufen, ehrlich. Ich habe auch nachgefragt bei der Person im Altenheim. Wirklich, Christel hat jeden Tag angerufen. Telefonistin Gottes. Sie war auf ihre Art eine Predigerin Gottes. Ich möchte euch das erklären. Fritz Weidemann hat hier erzählt, dass als damals hinten noch diese CD-Bücher Bücherstube war, die Christel war die Hauptabnehmerin von CDs. Also sie hat den ganzen CD-Stand auch finanziell, bitte? Oder Kassetten, am Laufen gehalten, nicht? Genau. Warum hat sie die Kassetten genommen? Um sie weiterzugeben. Nicht? Und vor einiger Zeit hat die Christel mich mal gefragt, sie würde gerne eine Predigt, die wir ja so im Internet aufstellen, sie würde sie gerne weitergeben. Wie mache ich das? Eine Frau mit 81 ihr Leben. Und dann habe ich ihr ich bin ja auch nicht so bewandert, aber das habe ich hingekriegt, nicht? Ihr den Link zu senden und dann haben wir erstmal eine Testphase gemacht. Also das heißt, sie hat mir erstmal diesen Link dann zurückgeschickt, ob es auch klappt, bevor sie ihn weitergegeben hat. Das fand ich auch süß, nicht? Und nachdem wir die Testphase abgeschlossen hatten, hat sie dann den Link an die andere Person weitergegeben. Ihr Lieben, eine 81-jährige Frau, Predigerin auf ihre Art und Weise, nicht? Über CD oder Kassetten erstmal CD, bis hinein in die neuen Medien. Und da noch so dran zu bleiben, im hohen Alter, also allen Respekt, Hut ab, wunderbar, nicht? Und der Fritz hat gesagt, sie wäre eine Verteilerin Gottes. Sie ließ mal da was fallen und da mal was liegen. Nicht so einfach mal so eine Schrift oder da, zack, und irgendwelche Leute werden es schon so nehmen. Toll, oder? Die Annegret hat die Christel zur Jüngerin gemacht und die Christel ist in der Gemeinde so gewachsen, dass sie selber zur Jüngerin wurde, die andere zu Jüngern gemacht hat. Und das ist genau das, was Jesus so möchte an dieser Stelle. Jetzt habe ich euch von der zweiten Ermutigung gesprochen und die übernimmt meine Frau an dieser Stelle. Sie möchte euch etwas zum Jüngerschaftsbaum sagen.
Ja, genau. Ich bin ganz privilegiert, denn ich darf mit einigen jungen Mädchen Hauskreis machen. Wir nennen das Mädelshauskreis. Ich bin das älteste Mädchen dabei. Und wir beschäftigen uns schon eine ganze Weile mit der Jüngerschaft. Und letzten Donnerstag haben wir uns online getroffen, wie immer, und wir haben diesen Jüngerschaftsbaum ausgefüllt. Den kann man ein bisschen schlecht sehen, ne? Stellt euch vor, es ist ein Baum, auf dem Stamm, da steht dein Name. Du bist ein Kind Gottes, da steht dein Name, Anita, ne? Und dann gibt es unten drei Spalten, da sollst du überlegen, wer hat mich geprägt? Wer hat mir geholfen, dass ich Jesu Kind wurde? Dass ich mit Jesus in Kontakt gekommen bin? Die Mädels haben alle gesagt, hey, die Familie, ne? Und das ist ein Hammerprivileg. In meiner Familie war es nicht so, ne? Also, die sind jetzt 17, 18. Als ich 18 war, kannte ich Jesus noch nicht. Also, die haben ein richtiges Privileg. Aber jetzt die Frage für dich, überleg mal, wer hat mich geprägt? War das irgendwie so ein Sensationsprediger oder war es einfach die Nachbarin oder die Oma? Oder ich weiß nicht wer. Und dann schreibt dann diese Namen, diese drei Namen, vielleicht sind es mehr, vielleicht sind es auch nicht drei, in diese Wurzel. Du stehst in der Mitte. Und jetzt ist die Frage, Jesus will dich gebrauchen, so wie er andere gebraucht hat, dass du zum Glauben kommst, dass du Jesus kennenlernst. Er will dich gebrauchen, mindestens für drei. Also du hast gesagt, wir glauben groß, wir wollen drei. Ne? Drei Leute, und die sollst du dir nicht aus dem Finger saugen und sagen, oh, für wen kann ich denn schon Jüngermacher sein? Hey, Jesus weiß, für wen du Jüngermacher sein sollst. Frag ihn, bete darüber, ja, und sei wie Annegret, hellsichtig und geh los. Und dann wird Gott dich gebrauchen, das multiplizieren, und die wiederum werden es auch wieder multiplizieren. Und irgendwann steht dein Name unten in dem Jüngerschaftsbaum bei jemand, weil du unterwegs warst, weil du bereit warst, Jesus nachzufolgen. Das wollte ich euch mitgeben.
Ja, danke schön. Ihr seht, meine Frau hat mehr Glauben als ich, ne, an der Stelle. Gut. Ja, aber nehmt es so mit, das Herzensanliegen Jesu, mache zu Jüngern, und damit möchte ich auch schließen, funktioniert damals mit den Elfen und es funktioniert auch heute noch, wenn wir bereit sind, uns darauf einzulassen. Wir werden Jüngermacher, weil Jesus es will, weil uns seine Kraft ausrüstet, weil er mit uns ist. Und wenn wir hingehend unterwegs sind, wenn wir taufend begleitend unterwegs sind und wenn wir lernen, Lehrer zu werden und gleichzeitig Lernende bleiben. Gott segne sein Wort an euch. Amen.